D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene und Herr Pähler.
Hallo und guten Abend. Audience Development bei Spiegel Online. Ein neuer Job in Redaktionen entsteht.
Meinungsforschung neu erfunden. Was Civil besser als die klassischen Meinungsforscher machen möchte.
Warum der Leser nicht mehr genug ist. Warum Engagement eine neue Währung für Digitalmedien ist.
Das sind unsere Themen in dieser eine Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute von Anke Schäfer-Kort, der noch Chefin der RTL Group, bevor sie sich demnächst aus der Führung des Konzerns zurückzieht, um sich voll auf das Deutschlandgeschäft von RTL zu konzentrieren, präsentierte sie in dieser Woche noch einmal ein wirtschaftliches Rekordergebnis. Im Rahmen der Pressekonferenz blickte sie aber auch in die Zukunft und auf die Konkurrenz aus dem Netz. Dazu sagte die TV-Managerin, Zitat, wir nehmen Netflix und Amazon in Deutschland sehr ernst.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, das ist ja schön, dass Frau Schäfer-Kort Videostreaming-Dienste wie Netflix ernst nimmt. Aber können wir eigentlich diese Worte der RTL-Chefin ernst nehmen? Für mich klingt das alles sehr nach einer dieser typischen Floskeln, die Manager eben so sagen, wenn Bilanzpressekonferenz ist. Ich finde, solange RTL mit dem klassischen Geschäft noch gut verdient, werden sie sich doch an die alte Welt klammern und jeden Euro mitnehmen wollen. Hoffentlich ist es dann nicht irgendwann zu spät, um doch noch in die neue Welt zu wechseln.
D-Radio Wissen.
Jetzt mit Medien. Das berufsorientierte Medienmagazin. Zu einem modernen Job, da gehört es ja auch dazu, dass man seinen Job möglichst ortsunabhängig durchführen kann. Und das erklärt auch, warum Daniel heute hier ist, obwohl er nicht hier ist. Er ist in Texas.
Ja, und ich glaube, die Verbindungsprobleme, die kriegen wir auch noch hin optimiert. Ich meine, ich nutze es zwar schön aus, sitze hier in kurzer Hose und
man hört das.
Auf jeden Fall der die kurze Hose hört man.
Ja. Oder was?
Ja, genau die.
Sehr gut.
Aber vielleicht noch
also ich bin ja auch hier wirklich wegen des Berufs unterwegs,
ja, ja,
ne? Also für was mit Medien. Und zwar bin ich schon sehr gespannt, weil halt eben die South by Southwest in den Startlöchern steht. Morgen geht's los und da werde ich dann natürlich berichten.
Ja, am Samstag hier bei D-Radio Wissen und natürlich auch in der kommenden Woche hier bei Eine Stunde was mit Medien.
Genau, und was ich schon ganz interessant finde, ich habe heute den Vorbereitungstag schon mal genutzt, mir das Programm anzuschauen. 30.000 Teilnehmer kommen ja zu dieser Netzkultur-Sause, die ja dann hier stattfinden wird. Das sind über 1.000 Veranstaltungen und in ziemlich vielen Titeln der Veranstaltung taucht das Wort Engagement auf. Das ist ja auch bei Online-Medien ein neues Zauberwort. Leser sollen durch Interaktivität begeistert werden und in einigen Redaktionen entsteht ein ganz neuer Berufszweig und wir stellen euch heute Abend diesen Job in Was mit Medien vor.
Audience Engagement heißt dieser Bereich in den USA. Da gibt es diese neue Aufgabe schon bei einigen Digitalteams, bei der Washington Post, der New York Times und vielen anderen auch. Und das Ziel, Nutzer stärker an sich binden und ganz neue Nutzergruppen erreichen. Und dabei geht es um einen strategischen Einsatz von Social Media, um das Entwickeln interaktiver Formate und um das Erschließen neuer Kanäle.
Und eine Vorreiterin in Deutschland, das ist Carline Mohr. Vor einem Jahr gab sie ihren Job als Social-Media-Chefin bei der Bild auf und wechselte zu Spiegel Online. Dort ist sie jetzt Chefin vom Dienst Audience Development.
Wie ihr Alltag aussieht und warum dieses Aufgabenfeld für moderne Nachrichtenredaktionen so wichtig ist, das berichtet sie uns in dieser heutigen Ausgabe von unserem Medienmagazin. Herzlich willkommen, Carline.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
Das ist schön. Du klingst auch ein bisschen besser als Daniel. Darüber freue ich mich auch. Aber
ich habe auch eine super schicke Hose an. Vielleicht liegt es daran.
Aber sag doch mal, warum hast du vor etwa einem Jahr gesagt, mir ist Social Media Redaktion nicht mehr genug. Ich möchte Audience Development machen.
Das habe ich ja so nie gesagt. Aber jeder, der schon mal länger in einem Job gearbeitet hat, kennt das wahrscheinlich, dass man sich dann auch nochmal nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten sehnt oder mal was anderes ausprobieren möchte, was Neues ausprobieren möchte. Und seinen eigenen Kompetenzbereich vielleicht ein Stück weit erweitern will. Und da hatte ich das Gefühl, diese Möglichkeit habe ich bei Spiegel Online.
Weißt du denn noch, wo du das erste Mal von diesem neuen Aufgabenbereich von Audience Development gehört hast?
Das war tatsächlich noch bei Bild, weil da haben wir auch ein Audience Development Team zusammengestellt, in dem ich natürlich auch dabei war. Und das war ein bisschen größer als momentan noch bei Spiegel Online. Also da saß die Entwicklung zusammen, das Produkt, Social Media, SEO und die Redaktion einmal in der Woche für, ich glaube, sogar fast 2 Stunden saßen wir zusammen und haben überlegt, was können wir eigentlich noch tun und was können wir besser machen und wer hat Ideen, die sich vielleicht umsetzen lassen für uns.
Mhm. Hast du da so ein paar Beispiele, was da konkret besprochen wurde? Also was da so für Fragen sind, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann?
Das Tolle daran war, dass ja da eben so viele verschiedene Fachbereiche zusammensaßen. Also bei Bild haben wir, sagte halt jemand, wie kriegen wir mehr Leute auf die Home? Können wir einen neuen Button bauen? Können wir was machen, die Leute dazu bewegen, sich als Nutzer zu registrieren und in der Community anzumelden? Die Frage war im Bereich Social Media, hey, könnt ihr irgendwas machen, um unsere Klicks am Wochenende, wo sie ja erfahrungsgemäß und natürlicherweise ein bisschen nach unten gehen, um die zu stärken. Und da hatte jeder immer mal so eine Idee oder hat was mitgebracht, die dann da besprochen wurde und bei dem man sich dann überlegt hat, okay, ist das realistisch? Und wenn ja, wie können wir das umsetzen?
Bevor wir uns gleich vielleicht mal tatsächlich anschauen, wie ihr das bei Spiegel Online in deinem Arbeitsalltag dort umsetzt, vielleicht nochmal etwas grundsätzlicher. Was glaubst du denn, warum wird der Bereich Audience Development, Audience Engagement immer wichtiger für Redaktionen?
Naja, bei vielen Redaktionen, also wenn wir jetzt auf die Verlagswelt schauen, für die war Internet ganz lange die Homepage, die Nutzer angesteuert haben und wo sie ihre Geschichten gefunden haben. Und heute ist das Internet einfach viel, viel mehr und viel größer. Und es stellt sich die Frage, was passiert eigentlich mit unseren Geschichten, wenn die nicht mehr auf der Home ist? Also ist die dann weg oder wie kann sie immer noch Nutzer erreichen? Und was machen wir mit den Menschen, die nicht mehr jeden Tag fünfmal bei spiegel.de vorbeischauen, um zu gucken, was es Neues gibt? Also wie erreichen wir die und auf welchen Kanälen erreichen wir die? Mit welchen Themen erreichen wir die?
Jetzt ist das Thema ja auch schon bei internationalen Medien auf der Agenda. Da habt ihr euch bestimmt auch mal angeschaut, was die so machen. Was hat dich da beeindruckt oder was fandst du interessant, was internationale Medien machen?
Vielleicht bleiben wir auch einfach direkt hier in Deutschland. Ich bin tatsächlich großer Fan vom Listening Center. Da hast du auch schon mal von gehört wahrscheinlich, oder?
Ja.
Das fand ich eine total spannende Idee, zu sagen, hier können wir neue Themen finden, mit denen wir eben Nutzer abholen in einem ganz kleinen, hyperlokalen Kreis, die wir vorher vielleicht nicht hatten. Das ist für mich tatsächlich ein Projekt in Deutschland, das sehr mutig ist und das gar nicht so schlecht läuft, habe ich gehört.
Das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, was jetzt hinter diesem Begriff Listening Center steht.
Ja, also das kannst du besser als ich.
Bei der Rheinischen Post bauen wir genau das nämlich ja auch auf. Und das ist eigentlich ein Tool, was so ein bisschen, also das kommt eigentlich vom klassischen Social Media Redakteur. Was die ja machen, ist hier und da immer mal wieder Themen, die sie im Netz entdecken, dann an die Redaktion weitertragen. Aber ab einer gewissen Größe, gerade bei der Rheinischen Post, ein Regionalladen mit 250 Journalisten, die an ganz vielen Standorten sind, kann das nicht ein Social Media Redakteur am Desk machen. Und das Listening Center ist so ein strategischer Ansatz, dass man einfach guckt, zu jeder Themenwelt eines Redakteurs, was passiert dazu im Netz, und dass er da sozusagen seine eigene Filterblase erweitern kann, um Vorschläge zu bekommen, was sind da gerade relevante Themen. Und dann kann er entscheiden, ob er was daraus macht oder was nicht. Ich glaube, das ist eine gute Anti-Filterblasen-Strategie.
Ich glaube auch, dass dieser Themen-Input eine ganz große Säule bei diesem Audience-Development ist, nämlich sich tatsächlich zu fragen, was gibt es über unseren ganz klassischen journalistischen Alltag hinaus an Bereichen, die wir abdecken müssen. Sei es eben themenseitig, sei es Themen, die Nutzer selber einbringen, sei es Themen, die vielleicht in einer ganz anderen Blase des Internets stattfinden und uns erstmal gar nicht auf klassischem Wege erreichen.
Vielleicht mal ausgehend davon, was für Entwicklungen erwartest du denn davon für diesen neuen Job im Newsroom vieler Redaktionen?
Naja, wie ihr schon am Anfang gesagt habt, ist das ein Thema, das ist im Moment sehr akut und das sehen auch viele Redaktionen, dass sie sich da weiterentwickeln müssen, um neue Leser zu bekommen und zu halten. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aufgabe für viele Redaktionen, den Newsroom so zu gestalten, dass Audience Development da sichtbar und funktional stattfindet. Also ich glaube, es bringt nichts, die verschiedenen Abteilungen in getrennten Büros im Haus zu verteilen, sondern ich glaube, da muss eine Einheit im Newsroom geschaffen werden, da muss Austausch stattfinden, damit das gut funktioniert.
Und wie das im Alltag aussieht, das klären wir gleich mit Karline Mohr hier bei Was mit Medien bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das engagierende Medienmagazin, Chefin vom Dienst Audience Development. Das steht auf der Visitenkarte von Carline Mohr. Sie arbeitet für Spiegel Online. Und das ist ein Job, der in deutschen Redaktionen noch nicht so sehr üblich ist. Carline, was genau machst du denn jetzt nun in deinem Job?
Ja, wenn wir das heute Abend klären könnten, würde mich das beruflich ganz weit nach vorne bringen.
Okay, aber was glaubst du denn, was du machst?
Ja, also ihr habt das ja am Anfang schon mal so ganz kurz versucht zu erklären. Es geht darum, eigentlich neue Nutzer zu gewinnen und in meinem Fall eben vor allem um die Nutzer, die nicht mehr über die Homepage zu uns kommen. Es geht darum, in eine Bindung von diesen Nutzern an unsere Marke zu schaffen, mhm, eben durch Kommunikation, durch Engagement, durch bestimmte Themen und so weiter. Und im letzten Schritt klassischerweise bestünde natürlich noch die Monetarisierung davon, aber das würde ich lieber an andere Hände übergeben.
Das heißt, wenn du mal schaust, also es gibt ja die Nutzer, die ihr schon habt, die vielleicht aber ihr Lese- und Nutzungsverhalten verändern, und ihr habt ja die potenziellen neuen Nutzer. So in der Gewichtung, für wen machst du tatsächlich mehr oder wo liegt der Schwerpunkt deiner Arbeit?
Das kann ich jetzt so aus der Lameng gar nicht sagen, weil es ist für beide Gruppen eigentlich genug zu tun. Also wir haben beispielsweise bei Spiegel Online gerade die Social-Zeile eingeführt. Das heißt, man kann bei uns im Redaktionssystem, wenn man einen Artikel anlegt, neben der Zeile, die auf der Homepage erscheint, auch eine Zeile für SEO eingeben und seit neuestem auch eine Zeile eben für Social Media. Was eben super wichtig ist für den Moment, wenn diese Geschichte sich weiterentwickelt, wenn Menschen die lesen und dann bei Facebook posten, dass dann eben vielleicht nicht die für die Homepage großartige feuilletonistische Zeile steht, sondern eine, die man auch versteht oder eine Zeile, die man gerne teilt und so weiter. Das wäre, im Grunde vereint das ja sogar beide Gruppen zum Teil, ne? Weil die klassisch über die Homepage kommen und die Geschichte teilen, dann mit dieser neuen Zeile vielleicht wiederum neue Leser erreichen können.
Das heißt also, es ist vielleicht ein Trugschluss zu glauben, dass ihr quasi die verschiedenen Maßnahmen und Entwicklungen, die ihr so anstoßt, so differenziert. Also eigentlich macht ihr doch für den Nutzer.
Wir machen alles für die Nutzer.
Sehr gut.
Darauf können wir uns einigen.
Das ist doch schon mal etwas. Aber jetzt haben wir ja so mal... Daniel, lass
uns das. Das ist auch eine super Tagesaufgabe.
Ja. Ja, ich meine, das ist doch mal die gute Frage. Also wenn man so morgens ins Büro geht oder wo auch immer hin und sagt, ich mache heute mal was für den Nutzer, wie fängt man so einen typischen Tagesablauf dann an? Bei
mit
dir?
Kaffee. Natürlich. Ich fange mit einem Kaffee an und tatsächlich bin ich morgens auch, es gibt auch bei Spiegel Online die morgendliche Konferenz, die geht von 9.30 Uhr bis ja, so 10.30 Uhr in etwa, und da gehe ich natürlich täglich hervorragend vorbereitet rein und habe immer was zu erzählen, zum Beispiel über eine Geschichte, die uns überrascht hat, weil sie besonders gut gelaufen ist, oder dass bei einer Geschichte, wo man sagt, oh, ich habe da was beobachtet bei den Nutzern, was ein eigenes Thema nochmal sein könnte. Ich schaue mir an, welche Themen für heute auf dem Plan stehen, die also sowieso schon von den Ressorts angedacht sind, und überlege, okay, gibt es bei diesen Geschichten irgendetwas, was man von Anfang an mitdenken könnte, was man vielleicht anders machen könnte, damit die eben nicht nur auf der Home funktionieren, sondern auch auf anderen Kanälen. Genau, damit beginnt eigentlich mein Tag, mit dieser Konferenz.
Und wie geht's dann weiter?
Was ich aber ganz interessant finde, um da mal so ein bisschen noch so reinzugrätschen, also du hast ja auch gerade von dieser Social-Zeile erzählt.
Ja.
Wir haben schon von dir erfahren, wie stark interdisziplinär das ganze Thema ja auch angelegt ist, dass es da sehr viel um Vernetzung geht. Aber ich glaube, Schulen ist ja da auch eine wichtige Rolle, weil erstmal, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt überleg dir nochmal, wie so eine Social-Zeile aussehen kann.
Ja.
Das kann man ja, wenn man so aus einem klassischen Nachrichtengeschäft kommt, nicht so aus dem FF runterrocken. Kann man Social richtig lernen oder gehört da auch so ein Händchen dazu? Was sind da deine Erfahrungen? Wie gehst du da vor?
Ich glaube, an allererster Stelle muss man Bock darauf haben. Und wenn jemand Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, dann ist es einfach ein Handwerk, wie Journalismus auch. Also es hilft schon sehr, wenn man sich ein bisschen mit der Sprache im Netz auskennt und mit der Ansprache und so weiter. Also ich glaube, es funktioniert nicht, jemandem die richtige Ansprache oder die richtigen Social-Zeilen beizubringen, der selber nicht bei Twitter oder Facebook aktiv ist. Das wird ziemlich schwierig. Aber so eine grundsätzliche Talentlosigkeit, da möchte ich eigentlich gar nicht von ausgehen. Aber ja, deine Frage war nach den Schulungen. Also eigentlich kommt da ja noch eine Frage voran, nämlich was wollen wir wer sich darum kümmert. Also wollen wir tatsächlich, dass die ganze Redaktion alles kann, oder wollen wir lieber Plattform-Experten haben, denen dann die Redaktion natürlich auch vertrauen muss? Und das ist ja so eine ganz grundsätzliche Entscheidung, die glaube ich, jedes Haus einmal treffen muss oder wo man sich einmal zurechtruckeln muss.
Und was ist die Antwort auf diese Frage?
also bei uns, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon eine klare Antwort drauf geben können. Also wir haben momentan noch nicht genug Experten für jede Plattform, um das komplett ohne die Redaktion zu machen. Sondern unser Ansatz ist schon, die Leute mitzunehmen, solche Sachen abzusprechen. Also wenn wir von der Social-Zeile sprechen, dann würde das beispielsweise erstmal im CVD-Team liegen, die auch mitzumachen. Und das aber gleichzeitig mit den Redaktionen abzusprechen und zu sagen, schau mal, wir machen das jetzt, das und das jetzt, weil. Und dann kristallisiert sich ja auch sehr schnell heraus, wer da irgendwie sofort angespitzt ist und sagt, ach, das ist ja spannend und hier, ich habe noch 3 Vorschläge mitgeliefert, was eine Social-Zeile sein könnte.
Glaubst du denn eigentlich, wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, dass Audience Development eigentlich nur so ein Übergangsjob ist und der irgendwann doch fester Bestandteil eigentlich in den Redaktionen wird, aber nicht mehr als eigene Aufgabe, sondern quasi immanent in all den anderen Aufgaben?
Ach so, du meinst, ob es mein Ziel sein sollte, mich selbst arbeitslos zu machen?
Weil du ja schon nicht weißt, was du eigentlich machst, ist das vielleicht ein Ansatz.
Wie gesagt, ich glaube, da gibt es nicht diese eine Antwort drauf, sondern da muss jedes Verlagshaus das einmal entscheiden. Und es gibt ja eben auch dieses Modell aus Amerika zu sagen, so, wir haben einen Content-Pool, wo unsere Reporter und Autoren und Kolumnisten ihre Geschichten reinwerfen und dann kommen die Leute von SEO, die Leute von Social, die Leute von Video, von der Home und eventuell noch vom Print und sagen, so und das machen wir jetzt mit der Geschichte für die richtige Plattform. Das ist ein Modell. Das ist vielleicht auch das Modell, das für, ich sage mal, gesetztere Redaktionen das Passendere ist. Jetzt, wenn wir von jüngeren Redaktionen anfangen oder von journalistischen Startups, die gerade erst anfangen, da würde ich schon sagen, da braucht es keinen Audience Development Job, sondern da sollte das Ziel sein, dass das jeder Redakteur kann.
Wenn ihr sagt, oh, das ist total spannend, ich möchte auch keine Moore werden, also den Job zumindest machen, den sie hat. Wie das geht, das erklären wir euch gleich hier in Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das karriereberatende Medienmagazin. Ich glaube, Daniel ist schon wieder weg. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber an dieser Stelle wollte er eigentlich mal so richtig vom Leder ziehen über all die Nachwuchsjournalisten, die ihm so begegnen, weil er meint, die sind doch eigentlich nur im Gestern verfangen, ja? Die denken eigentlich nur darüber nach und suchen die Jobs, die es vor 30 Jahren schon gab, aber interessieren sich überhaupt nicht für die Jobs, die in den letzten 3 Jahren oder in den letzten 3 Monaten entstanden sind. Ich glaube, das ist schon was ich auch schon das ein oder andere Mal beobachtet habe. Und da ist es gut, dass wir euch hier in Was mit Medien heute einen neuen Berufszweig vorstellen. Und deswegen ist ja Karline Mohr weiter bei uns zu Gast. Sie hat Social Media bei der Bild gemacht und ist jetzt für das Audience Development bei Spiegel Online zuständig. Karline, wenn ich das jetzt so richtig sehe, ist das ja jetzt kein anerkannter IHK-Ausbildungsberuf.
Ach nicht?
Ich glaube nicht. Ne?
Was habe ich dann da für eine Urkunde bekommen?
Das weiß ich nicht. Hast du überhaupt eine Urkunde bekommen? Und vor allen Dingen, wir haben ja vorhin schon die Frage aufgeworfen, wie wird man wie wird man zum Audience Developer?
Ja, ich wünschte, ich wäre besser auf diese Frage vorbereitet gewesen. Ich glaube, dass das, was ich ja vorhin auch schon mal sagte, dass gerade im Journalismus könnte man ja davon ausgehen, dass den Leuten eine gewisse Neugier für Neues mitgegeben ist. Jetzt sehen wir im Alltag, das ist vielleicht tatsächlich gar nicht immer so sehr da, wie man sich das wünscht. Ich glaube aber, wenn man eben aufmacht für all diese Möglichkeiten, seine Geschichten bestmöglich zu verkaufen, und um nichts anderes geht es ja bei Audience Development, dann wächst man da ganz, ganz schnell rein und lernt automatisch dazu und entwickelt sich in diesen Bereich hinein. Und es ist ja egal, ob du als SEO anfängst oder als Social anfängst oder als Social Video anfängst oder wie auch immer. Da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Einstiegsmöglichkeiten. Ich glaube, es hilft, oder die Vorstellung hilft, dass das Internet der perfekte Ort ist, um Geschichten zu erzählen.
Und ich glaube, was ich auch total interessant finde, also nicht nur, glaube ich, die Neugierde ist wichtig, sondern was man halt bei dir auch beobachtet, so deine Liebe zum Netz. Wie hilft dir das in deinem Job? Ich meine, du lebst ja Social Media richtig, du hast ein eigenes Blog, mohrenpost.de, hast auch einen Podcast und das alles neben deinem komplexen Job. Wie sieht es da aus, diese Liebe zum Netz?
Ich bin da auch so ganz langsam reingewachsen und ich bin noch gar nicht immer im Netz, so wie du zum Beispiel. Ich habe, glaube ich, 2012 erst angefangen, richtig zu twittern. Aber das Internet kann ein toller Ort sein, um Sachen zu lernen und sich inspirieren zu lassen und um sich mit Menschen zu vernetzen und eben Geschichten zu finden und Geschichten zu erzählen. Und das hat, glaube ich, meine ganz, ganz große Liebe zum Internet ausgelöst, weil ich wahnsinnig gerne Geschichten erzähle. Und das ist diese Liebe, die ich auch heute im Job noch habe, weil um nichts anderes geht es. Spiegel Online hat fantastische Autoren, die großartige Geschichten machen. Und ich liebe es sehr, mich hinzusetzen und zu überlegen, okay, wie können wir das Bestmögliche jetzt damit anstellen, damit es aber auch wirklich jeder mitkriegt.
Also das heißt, kann man deinen Job ohne Liebe überhaupt machen? Also wenn ich jetzt sage, das ist vielleicht ganz gut, das wäre ein toller Einstieg, das steht in irgendeiner Karrierebibel, sollte ich mal machen. Das funktioniert nicht aus solchen Motiven heraus, oder?
Also das ist ja eine sehr grundsätzliche und philosophische Frage, ob man einen Job machen sollte, den man nicht liebt.
Es gibt bestimmt Jobs, die kann man einfach so machen. Aber ich glaube, man kann anders gefragt, in so einem Job, wie du ihn hast, wahrscheinlich ohne diese Liebe oder diese Leidenschaft, Engagement, wie auch immer, nicht erfolgreich sein.
Man sollte das Internet mögen und man sollte Menschen mögen und man sollte Geschichten mögen.
Ich fand das eigentlich ganz interessant. Herr Perle hat es gerade schon erwähnt, also dass ich häufiger mal, wenn ich mit Nachwuchs spreche, auch gerade mit journalistischem Nachwuchs, dass ich da immer wieder beobachte, dass die sich eher so für die Jobs der letzten 30 Jahre interessieren, als für die so in den letzten 3 Jahren entstanden sind. Also ich sag mal, ja, wenn man dann fragt, was willst du denn mal machen, dann kommt die große Antwort, ja, Seite 3 Süddeutsche, möchte ich gerne schreiben. So. Ja. Das ist ja der Klassiker. Beobachtest du das auch?
Ja, das würde ich auch gerne. Ja, klar gibt es das immer noch. Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen an unserem gesamten Ausbildungssystem in Deutschland. Also wenn Journalistenschulen immer noch darauf ausgerichtet sind, Edelfedern für Seite 3 auszubilden, naja klar, siehst du dann ein Gros an jungen Journalisten, die sagen, also Snapchat ist mir wirklich viel zu blöd, da habe ich nichts mit zu tun. Aber sobald du auch mal über diese klassischen Wege hinweg guckst, es gibt auch in Deutschland so viele großartige junge Leute, die sich Sachen trauen und einfach mal machen und eben innerhalb kürzester Zeit bei Snapchat wahnsinnig erfolgreich werden oder einen Podcast machen oder eine Facebook-Live-Sendung oder wie auch immer und die wahnsinnig viel ausprobieren. Also ich glaube, man muss nur in die richtige Richtung gucken und dann sieht man schon auch die jungen, innovativen Journalisten, die Bock haben, nicht nur für Seite 3 zu schreiben.
Wie können denn aber trotzdem junge Medienmacher oder die mal was mit Medien machen wollen, also vielleicht ja, wobei, da müssen wir vielleicht nochmal kurz einhaken. Das ist ja auch so ein Begriff, der dir, glaube ich, nicht so gefällt, ne?
Welcher?
So überhaupt die mal was mit Medien machen wollen. Ist das ein richtiger Begriff?
Das ist gemein. Ich hab mal was getwittert,
Das ist eine gute Recherche, würde ich sagen.
Nein, das ist super fies. Ich habe getwittert, dass man doch vielleicht seit ungefähr 5 Jahren nicht mehr in seine Biografie schreiben sollte, dass man was mit Medien macht. Und dann hat jemand fieserweise Daniel Fiene darin getaggt, damit er das auch sieht.
Das Listening Center kriegt alles mit.
Nein, ach komm, warum nicht was mit Medien? Klar, es ist ja was mit Medien. Mir würde lieber was mit Journalismus oder was mit Geschichten gefallen.
Oder was mit Nutzern.
Oder was mit Nutzern. Ja, das ist gut, das gefällt mir.
Siehst du? Aber vielleicht mal zur Frage zurück. Also ja. Was kann denn aber, ein bisschen hast du schon angedeutet, aber was kann denn der Nachwuchs machen, um sich für so neue Jobs, wie du ihn hast, auch irgendwie fit zu machen? Kann man da so ein bisschen ins Trainingslager gehen? Ausprobieren oder... was noch?
Naja, ich glaube, wenn du eben Lust hast, in so einem Bereich zu arbeiten und dann kommst du an und hast weder Twitter-Follower oder hast noch nie Snapchat benutzt oder wie auch immer, dann ist es, glaube ich, schwierig. Und ja, das gehört, so wie es damals vielleicht eben dazu gehörte, jeden Tag die Seite 3 der Süddeutschen zu lesen, um zu wissen, was die da machen, gehört es eben heute dazu, sich auszuprobieren auf diesen Kanälen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, für sich herauszufinden, was passt denn zu einem? Also ist man eher der Videomensch? Ist man eher der Videomensch, der selber vor der Kamera steht oder der filmt? Ist man lieber der schreibt? Und wenn ja, in welcher Form und in welcher digitalen Form und so weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich das allererste. Ich habe oft Bewerber gehabt, die mir erzählt haben, wie viel Lust sie haben und irgendwas. Und dann, wenn ich sie dann gefragt habe, was ihnen denn heute für eine Geschichte bei Reddit aufgefallen ist, dann werde ich mit ganz großen Augen angeguckt. Und da bin ich dann tatsächlich immer sehr schnell raus, emotional. Weil das, was du vorhin sagtest, so diese Liebe zum Internet und so wissen, was geht da, was läuft da, was ist möglich, das gehört schon einfach erstmal dazu.
Das ist interessant. Also ich glaube, Reddit haben ja auch viele überhaupt nicht so auf dem Schirm. Was ist so für dich die Faszination hinter der Plattform?
Da tauchen ganz viele Geschichten als erstes auf, tatsächlich. Bevor sie dann kleine Blogs wie Kraftfuttermischwerk oder wie auch immer finden, dann aufschreiben, dann kommt irgendwann Fokus und so weiter. Und so dreht sich diese Spirale. Und Reddit ist eine tolle Plattform, wo originär virale Geschichten auftauchen und wo man eben sehr gut beobachten kann, was passiert da gerade.
Vielleicht nochmal, lass uns nochmal einmal auch auf die Redaktionen schauen, in denen ja all diese neuen Jobs dann vielleicht mal entstehen können oder sollen. Ja. Müssen sich diese Redaktionen tatsächlich eigentlich auch für diese neuartigen Jobs und Betätigungsfelder erst öffnen? Also, oder ist der Schritt schon längst gemacht, weil man eigentlich erkannt hat, dass man in genau diese Richtung, in die ihr beispielsweise arbeitet, auch gehen muss?
Ich kenne ja jetzt nicht alle Redaktionen in Deutschland, sondern eben nur ein paar große, von Bild über Welt, über Spiegel, die Kollegen von der Süddeutschen oder auch Zeit Online, die haben das Thema schon alle auf dem Schirm. Es ist halt die Frage, mit wie viel Ressourcen man da reingehen kann, weil es ist ja einfach ein Thema, da investiert man erstmal, ohne vielleicht direkt zu wissen, was machen wir damit. Also wenn Snapchat Discover jetzt nach Deutschland kommt, niemand weiß, was verdienen wir da, also können wir damit was verdienen? Wollen überhaupt junge Leute jetzt Nachrichten bei Snapchat, bei Discover sehen oder wollen die sich da lieber in Ruhe unterhalten? Was passiert damit? Und dann ist es natürlich eine Frage von, wie viel Ressourcen hat man, die man da jetzt einfach mal in so ein Projekt und so einen Versuch hineinstecken kann. Aber da gibt es ja auch genug, die da mitmachen.
Wenn du jetzt mal noch...
Vielleicht zum Abschluss gibt es ein Carline Moore Erfolgsrezept, was dich antreibt, neue Dinge auszuprobieren.
Das ist eine geschlossene Frage, du kannst Nein sagen, dann sind wir durch.
Guter Hinweis. Warte. Kann ich die Frage nochmal haben?
Was treibt mich an? Gibt es ein Carline Moore Erfolgsrezept, was dich antreibt, neue Dinge auszuprobieren?
Ich glaube, die Motivation ist einfach da bei dir. Kann das sein?
Ich wiederhole mich jetzt leider total, aber ich liebe gute Geschichten. Und das kann was ganz Kleines, Lokales sein, das kann was Dummes, Virales sein und das kann die ganz große ein Jahr Longread Flüchtlingsgeschichte sein. Ich liebe Geschichten und das treibt mich an.
Carline Moore, vielen Dank.
Sehr gerne.
Sie ist Chefin vom Dienst Audience Development bei Spiegel Online. Und diesen Job, den hat sie uns heute Abend vorgestellt. Wobei sie noch gar nicht so ganz genau weiß, was das eigentlich ist, dieser Job. Hier heute in dieser einen Stunde Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das meinungsstarke Medienmagazin. Wir haben heute Abend schon gelernt, der Nutzer als bloßer Leser von Texten, das reicht vielen Nachrichtenwebseiten nicht mehr. Ja, und um die Besucher stärker an sich zu binden, da setzen sie stark auch auf interaktive Formate.
Dazu gehören auch Umfragen wie die von Civey. Das ist ein Startup aus Berlin und das möchte den Markt der Meinungsforscher revolutionieren. Während ja so klassische Institute oft so sich mit 1000 Befragten für eine repräsentative Erhebung zufrieden geben, setzt Civey auf 3000 Teilnehmer und auf eine enge Kooperation mit Nachrichtenwebseiten.
Und was diese Symbiose beiden Seiten bringt, das erklärt uns Dr. Kati Messmer. Sie ist die Leiterin strategische Entwicklung bei Civey und jetzt live hier bei D-Radio Wissen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend. Freue mich sehr, hier zu sein.
Wir freuen uns. Aber es ist ja doch auch eine ungewohnte Situation für Meinungsforscher. Heute beantwortet ihr mal die Fragen.
Ja, das ist für mich ungewohnt. Ich erzähle lieber, was die Leute denken. Aber I do my very best.
Was unterscheidet denn euch jetzt eigentlich von klassischen Meinungsforschern?
Wir tun auch alles für den Nutzer.
Okay, dann sind wir durch. Vielen Dank für das Gespräch.
War schön bei euch. Was uns unterscheidet ist, ich frage immer einmal, ich weiß nicht, ob ihr so genau wisst, wie Meinungsforschungsinstitute im Jahr 2017 immer noch arbeiten.
Die setzen wir nämlich, schon, aber vielleicht die Hörer nicht.
Okay, dann erkläre ich es für die Hörerinnen und Hörer gerne einmal.
Sprich, Herr Teller weiß es auch nicht.
Meinungsforschungsinstitute setzen heute überwiegend immer noch auf Telefonumfragen. Und das bedeutet ganz konkret, dass Callcenter Festnetzanschlüsse abtelefonieren. Und ich habe Karline gerade schon mal gefragt. Die hat nämlich keinen Festnetzanschluss, könnte ihre Meinung also nicht abgeben. Bei mir ist es im Endeffekt genauso. Das heißt, wir würden gar nicht erreicht und das betrifft immer mehr Leute. Das heißt, ein Hauptproblem der klassischen Meinungsforschung, die auf Telefonumfragen setzt, ist, dass sie die Leute nicht mehr erreicht. Das zweite Problem ist, die Leute, die erreicht werden, haben ganz häufig gar keinen Bock teilzunehmen. Das heißt, das User-Engagement von Telefonumfragen ist ziemlich schlecht. Die haben Abbruchquoten bei Telefonumfragen von 80-90%. Und dann kann man sich auch ausrechnen, wie zuverlässig die Ergebnisse am Ende sind. Also wir haben hier einerseits quasi so eine Verweigerungshaltung, die eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig haben wir, und Karline wird das wissen, ihr wisst das auch, im Internet digitale Öffentlichkeiten, digitale Medien, wo die Leute den ganzen Tag nichts anderes machen, als ihre Meinung zu äußern. Das heißt, die Leute wollen ihre Meinung äußern, sie wollen auch unbedingt gehört werden. Und da war für uns bei Civil die Frage, wie können wir das eigentlich nutzbar machen und wie können wir das auch in zuverlässige Daten umwandeln. Und dafür haben wir...
Okay, genau, also das ist, dafür ist es halt so, dass ihr dann auch auf Nachrichtenwebseiten unterwegs seid. Wo dann eure Umfragen eingebunden werden. Wie genau sieht das aus? Erklär das mal.
Wir haben ein Tool entwickelt, das ist ein kleines Widget für die Kennerinnen und Kenner der Branche. Das wird über einen iFrame-Link, kann das ganz easy in jede Website eingebunden werden. Und für mich als Nutzerin sieht das so aus, wir kooperieren ja beispielsweise mit der Rheinischen Post und mit Spiegel Online. Für mich als Spiegel Online-Leserin sieht das so aus, ich gehe auf die Sponn-Website, sehe dort einen beispielsweise Artikel über Meinungsumfragen und dort ist dann das Survey-Widget eingebunden, beispielsweise mit der Frage, wen würden Sie eigentlich wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Und dann gebe ich da direkt meine Stimme ab und das Besondere bei uns ist, ich gebe nicht nur meine Stimme ab, sondern ich sehe auch direkt die Ergebnisse.
Und jetzt mal, wenn man so auf die Grundgesamtheit guckt, wie ist denn der Pool der Menschen, der eben eure Umfragen ausfüllt?
Der ist ziemlich gut, kann ich sagen. Ich gebe an der Stelle mal einmal offen zu, als ich vor einem Jahr angefangen habe, bei Civil zu arbeiten, hatte ich all die Fragen im Kopf, die immer kommen. Coverage Bias, erreicht ihr eigentlich alle Bevölkerungsschichten? Wir haben mittlerweile ein Panel von ungefähr 100.000 Nutzern. Und ich habe mir das Panel heute noch mal kurz angeschaut. Wir sind super gut aufgestellt, quer durch alle Altersgruppen, also auch weit über die 60 hinaus und tatsächlich auch quer durch alle Regionen, also von der bevölkerungsstarken Region in Berlin-Neukölln bis in die extrem bevölkerungsschwachen Regionen in Bayern im Ostallgäu.
Okay, aber trotzdem, jetzt kann man vielleicht noch sagen, heute machen irgendwie fast alle Internet, egal wie alt und wo sie herkommen, also vielleicht da ein Haken dran, aber ihr erreicht doch trotzdem nur User, die auch auf Nachrichtenwebseiten gehen, also schon auch ein gewisses Interesse an Nachrichten und Informationen haben?
Tatsächlich nicht. Vielleicht einmal nochmal erklärt, wie das Prinzip hinter Survey funktioniert. Wir arbeiten mit einem sogenannten River Sampling. Das bedeutet, dass wir alle Websites, auf denen unser Widget eingebunden ist, zu einem sogenannten Umfragenetzwerk zusammenschalten. Das besteht im Moment aus ungefähr 5000 Websites. Und damit erreichen wir alle Bevölkerungsschichten. Weil ihr jetzt sehr medieninteressiert seid, kriegt ihr eben mit, dass wir mit Spiegel Online oder Rheinischen Post kooperieren oder auch mit der Welt oder dem Tagesspiegel. Aber tatsächlich sind wir auch auf Websites eingebunden, die keine politischen News verbreiten, wie beispielsweise die Seite der Diakonie.
Okay. Aber dann lass uns mal auf eine andere, vielleicht etwas grundsätzlichere Frage auch schauen. Was glaubst du denn, wenn wir trotzdem jetzt mal auch stark bei nachrichtlichen oder auch journalistischen Website-Angeboten bleiben, wie kann denn auch der Journalismus von eurem Angebot letztendlich auch profitieren?
Also erstens liefen mir natürlich die Daten, mit denen Karline dann schöne Geschichten erzählen kann. Und das ist schon ein Ansatz für uns. Wir liefern ja nicht nur die Gesamtergebnisse, die jeder sehen kann, sondern wir liefern immer auch Detailauswertungen und können was darüber sagen, wie Männer und Frauen abgestimmt haben, wie die Unterschiede in den Altersgruppen sind oder wie sich bevölkerungsschwache Regionen eine Meinung gebildet haben im Gegensatz zu beispielsweise dicht besiedelten Städten. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Aspekt so für Storytelling und ja, das kann cooler Datenjournalismus sein. Für mich persönlich gibt es immer noch einen Aspekt, den ich sehr, sehr wichtig finde. Wir führen seit Jahren die Debatten über Hate Speech im Netz, über Hasskommentare, über Wutbürger. Und was, glaube ich, für uns alle seitdem Problem war und ist, dass wir das Gefühl haben, wissen wir eigentlich noch, was die Bevölkerung denkt? Also sind all diese wütenden Kommentare, repräsentieren die, was die Mehrheit der Deutschen denkt? Oder ist das eine extrem kleine Gruppe von Menschen, die sich einfach besonders laut zu Wort melden? Und ich finde, dass unser Tool, das bei dem nicht die Person gewinnt, die am lautesten schreit oder die am öftesten klickt, das ist ein Tool, das wirklich in Echtzeit repräsentative Daten berechnet, einen Beitrag dazu leisten kann, diese Debatten auch wieder zu versachlichen.
Du hast ja gerade gesagt, du sprichst auch gerne sonst über das, was die Leute so sagen. Dann lass uns doch gleich auch mal gemeinsam in aktuelle Ergebnisse von euren Umfragen reinschauen. Und wir haben auch eine eigene Umfrage, die wir mit euch zusammen starten. Das klären wir dann gleich mit Kati Messmer von Civi hier bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das forschende Medienmagazin. Kati Messmer vom Meinungsforscher-Startup Civi ist weiter bei uns zu Gast. Wir haben gerade schon erfahren, wie die Meinungsforscher arbeiten und dass eine Kooperation mit Nachrichtenwebseiten da eine große Rolle spielt.
Kati, dann lass uns doch mal auf eure aktuellen Ergebnisse auch schauen. Welches Ergebnis hat dich denn zum Beispiel in dieser Woche besonders fasziniert oder auch überrascht?
Also überrascht weiß ich gar nicht, ob es mich, ja doch ein bisschen. Aber wie ihr bestimmt wisst, war gestern Frauentag und insbesondere mich und überhaupt unser Team bei Civi hat interessiert, wie viel Prozent der Deutschen würden sich eigentlich als Feminist oder Feministin bezeichnen. Und ja, doch, ich glaube, mich hat ein bisschen überrascht, dass die Frage nur 37,5% mit Ja beantwortet haben und dass fast 60% der Leute gesagt haben, nee, ich würde mich nicht als Feminist oder Feministin bezeichnen. Bisschen interessanter fand ich es dann, wenn man so geschaut hat, wie splittet sich das nach Geschlecht auf. Da gibt's doch eine Mehrheit bei den Frauen. Aber interessant fand ich vor allem, wie fast linear diese Frage sich verändert, quer durch die Altersgruppen und quer durch die Parteipräferenz. Denn man kann fast sagen, je weiter rechts der Parteianhänger, desto klarer die Aussage, ich bin kein Feminist oder keine Feministin. Aber es gibt Hoffnung, die Jugend sagt zu über 50%. Klar würde ich mich als Feministin bezeichnen.
Ah, so eine Auswertung hätte ich auch gerne für ein Medienthema. Da trifft es sich, dass wir auch eine gemeinsame Auswertung starten werden. Die ist jetzt ganz frisch eingebaut auf unserer Seite hier zur aktuellen Sendung. Wenn ihr auf dradiowissen.de geht, auf Programm klickt und dann eine Stunde was mit Medien unter der Unterschrift mehr als nur Leser gibt es alle Infos zu dieser Sendung und eine Civi-Umfrage. Was genau machen wir da? Erklär uns das nochmal bitte kurz, Kati.
Ja, genau. Also die Feminismusfrage ist natürlich von gestern und deswegen gibt es jetzt was Aktuelles extra nur für euch. Die Frage, die ich mitgebracht habe, hat natürlich was mit Medien zu tun, dachte ich mir. Und deswegen fragen wir, befürchten Sie eine gezielte Beeinflussung der Bundestagswahl durch Falschnachrichten? Also Fake News läuft ja irgendwie gerade wieder als Thema rauf und runter. Und wir dachten uns, wir fragen mal, sehen die Deutschen das eigentlich als ein Problem? Und haben Sie die Befürchtung, dass dadurch die Bundestagswahl beeinflusst wird?
Und wie kann ich da jetzt mitmachen?
Du kannst eigentlich total einfach mitmachen. Man geht nämlich bei euch auf die Website, sieht dann auch hoffentlich, wenn alles funktioniert, direkt die Frage. Und bei uns ist das Prinzip ja immer recht einfach. Abstimmen kann erst einmal jede und jeder. Aber wenn ich möchte, dass meine Stimme auch wirklich zählt und wenn ich die repräsentativen Ergebnisse sehen möchte, dann muss ich mich einmal anmelden, weil bei Civi für die Berechnung der repräsentativen Ergebnisse nur die Abstimmungen von registrierten Nutzerinnen und Nutzern gezählt werden.
Wie schnell geht jetzt sowas? Also jetzt die Sendung ist in 2 Minuten zu Ende, da haben wir noch kein Ergebnis, ne? Da müssen wir noch mal später drauf schauen.
Also ihr habt bestimmt schon ein Ergebnis, weil es wird immer ein Ergebnis angezeigt, aber wir arbeiten transparent und wenn du jetzt schon abgestimmt hättest, würdest du sehen, dass bei Qualität ein roter Button leuchtet
steht
und dich
niedrig.
dich darauf hinweist, so die Ergebnisse sind noch nicht zuverlässig.
Machen wir einen Screenshot und schneiden das unten ab.
Das heißt, wir gucken dann nochmal bei einer der nächsten Sendungen.
Ich würde sagen, ich komme in der nächsten Sendung
nochmal
rum.
Drauf.
Na gut.
Machen wir. Kathi Messmer von Civil.com und die Ergebnisse verraten wir euch dann gerne nächste Woche. Abstimmen könnt ihr über deradiowissen.de, wenn ihr dann auf eine Stunde was mit Medien unter Programm klickt. Direkt nach der Sendung ist die Seite jetzt schon online. Kathi, danke für den Besuch.
Danke euch, war sehr schön.
Das war's schon, Daniel, für heute Abend. Nächste Woche dann alles hier mit dir von der South by Southwest. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Mediale Zeit.
Zeitversetzt, egal. Ciao.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.